DW Menschen und Märkte
mit Nicolas Martin. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Das sind einige unserer heutigen Themen. Endspurt in den Schweizer Bergen. Was hat das Weltwirtschaftsforum in Davos gebracht? Machtkampf in Venezuela. Wer ist der selbsternannte Interimspräsident im ölreichsten Land der Welt? Und Geburtsstunde eines Hypes. Vor 35 Jahren stellte Steve Jobs den ersten Macintosh vor. In den Schweizer Bergen diskutieren seit Dienstag rund 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Starwissenschaftler. Morgen wird der Großteil wieder die Koffer packen, dann kehrt im Skiort Davos wieder etwas Ruhe ein. Zeit für ein Fazit. DW-Reporter Andreas Becker war die letzten Tage für uns vor Ort. Andreas, das Weltwirtschaftsforum wird ja gerne als abgehobenes Elitetreffen kritisiert, bei dem eigentlich nichts rumkommt. Nun, kurz vor Schluss der diesjährigen Veranstaltung, teilst du diese Meinung?
Ja und nein. Es ist definitiv ein Elitentreffen und es ist auch ziemlich abgehoben. Und es kommt auch nichts rum im Sinne von internationalen Abkommen. Dafür gibt es hier einfach kein Mandat. Für Unternehmen ist es dann anders. Die machen in kurzer Zeit hier Kontakte und können Geschäfte anbahnen. Käme für die nichts rum, würden sie auch nicht so viel Geld bezahlen, um dabei zu sein. Und die Politiker, die sprechen miteinander, die sprechen aber auch mit den Unternehmern, die werben um Investitionen. Käme hier nichts rum, würden sie wahrscheinlich auch nicht kommen.
Davos ist ja auch so ein Ort, an dem die ganze Welt wie in einem kleinen Dorf zusammenkommt. Nun erlebt die Globalisierung ja aktuell nicht gerade eine Hochphase. Stichwort Brexit, Handelskonflikte, Nationalismus. Hat man das in Davos gemerkt? War die Stimmung in diesem Jahr etwas gedrückter?
Ja, man hat definitiv gemerkt, dass die Botschaft angekommen ist, dass ein weiter so nicht reicht. Mit Antiglobalisierung kann man ja heutzutage Wahlen gewinnen. Und nicht zuletzt deshalb gibt es wahrscheinlich auch das Thema dieses Jahr Globalisierung 4.0. Die soll fairer sein, die soll nachhaltiger sein, die soll grüner sein und all die anderen Buzzwörter. Chinas Vizepräsident Wang warb hier für offenen Handel und Zusammenarbeit, die Bundeskanzlerin Merkel ebenso. Frankreichs Wirtschaftsminister sprach gar von einer anderen Art des Kapitalismus. All das sind Reaktionen auf das, was du vorhin angesprochen hast. Aber wie genau das alles erreicht werden kann, das wird auch in Davos wohl nicht geklärt werden können.
Also es wurde nicht wirklich konkretisiert, was man sich unter diesem recht sperrigen Thema Globalisierung 4.0, Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution auch wirklich vorstellt. Also so, dass das dass die Digitalisierung auch alle Menschen erreicht und alle etwas vom Kuchen abhaben.
Ja, eine grundsätzliche Lösung ist noch nicht vorhanden. Es wurden zahlreiche Einzelaspekte angesprochen, es wurden kleine Lösungen präsentiert. Aber es ging ja vor allem wohl auch um eine Bestandsaufnahme. Was macht man mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz? Da wurde von diesen großen Potenzialen gesprochen, die das Wachstum antreiben können. Aber sicher war wohl auf allen Panels, die ich hier gesehen habe, dass das ein wichtiges Thema ist. Nur als ein Beispiel, der Chef von Microsoft, Satya Nadella.
We're at a critical time in history where the impact of technology, the fourth industrial revolution, is going to be felt in every part of our daily life, in every part of our economies and society.
Er sagt also, wir sind an einer entscheidenden Stelle, wo die Digitalisierung, also die Computer, jede Phase des Lebens durchdringen und die Welt sich mehr oder weniger in einen Computer verwandelt. Und daraus resultieren dann viele Fragen. Wenn zum Beispiel irgendwann wirklich Lastwagen alle selbst fahren, wenn Kassen alle automatisch funktionieren, ohne dass da jemand hinter der Kasse sitzt, was macht man dann mit den 1 Million Menschen, die heute die Lastwagen fahren oder hinter der Kasse sitzen? Viele Arbeitsplätze werden also verloren gehen, neue entstehen, das wird hier immer wieder betont, aber die brauchen andere Qualifikationen. Von daher ist ein weiteres Thema hier Bildung, Ausbildung, Training. Wie schafft man das? Wie schaffen reiche Länder das? Und noch viel schwieriger, wie machen das dann die armen Länder? Könnte nicht hier vielleicht sogar eine große Kluft entstehen, wenn die Digitalisierung wirklich so viel Wachstum bringt, wie hier besprochen? Dann könnten die armen Länder noch weiter zurückfallen. Deshalb werben die auch verstärkt um Investments, es sind ja genug Leute hier, die nach Anlagemöglichkeiten suchen. Und umgekehrt müssten sich auch die Europäer hier viel anhören, nämlich dass sie den Anschluss verlieren bei den Technologien, vor allem bei der künstlichen Intelligenz. Hier wird viel investiert in den USA, hier wird sehr viel investiert in China und Europa ist da einfach hinterher.
Davos versteht sich ja auch immer als Motor der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Zumindest taucht das Thema regelmäßig auf der Agenda auf. Du bist nun jetzt schon seit 7 Jahren für die Deutsche Welle vor Ort. Hat man denn in diesem Jahr mehr Frauen in Führungspositionen gesehen als noch bei deinen ersten Besuchen?
Also nicht so, dass es mir wirklich nach Sicht aufgefallen wäre. Der Frauenanteil liegt hier traditionell niedrig. In diesem Jahr ist er bei 22%. Im Vorjahr waren es 21%. Jedes Mal hat das Forum gesagt, dass ein großes Ziel sei, den Frauenanteil zu erhöhen. Es sollen angeblich jetzt mehr Frauen in den Diskussionsrunden sitzen, aber das heißt noch nicht viel. Aber das Ziel ist selbst gesteckt und wird immer wieder verfehlt. Und das ist insofern bezeichnend, als man dann fragen kann, woran liegt das? Liegt es daran, dass das nun einmal die Machtverteilung in der Realität widerspiegelt und deshalb es natürlich ist, dass hier relativ wenig Frauen rumlaufen? Oder kann man sagen, wenn das Forum nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Ziele zu erreichen, was den Frauenanteil angeht, wie will es dann wirklich Beiträge leisten, um so große Themen wie die Globalisierung gerechter zu machen oder nachhaltiger zu machen?
Eine Frau war gestern da, Angela Merkel war wohl dieses Jahr fast schon der Stargast, könnte man sagen, nachdem die US-Delegation und Emmanuel Macron abgesagt haben. Sie hat sich gestern stark gemacht für mehr internationale Kooperation in Zeiten zunehmender Abschottung. Hat das heute am Tag danach noch nachgehallt?
Ja, mein Eindruck war, das wurde sehr positiv aufgenommen von den meisten. Und das ist auch nicht überraschend, denn Zusammenarbeit, internationale Verbindung, freier Handel, das sind ja alles klassische Davos-Ziele. Interessant ist auch, wie Merkel auf die Haltung von US-Präsident Trump anspielte, ohne seinen Namen zu nennen.
Das ist ein Ansatz, der grundsätzliche Zweifel am Multilateralismus hat. Und der sagt, der Welt geht es am besten, wenn jeder an sich denkt. Wenn jeder als erstes mal guckt, wie ist es mit meinen Interessen. Und dann wird es sozusagen schon zu einer Ordnung kommen, in der es allen gut geht. Ich habe daran Zweifel. Ich glaube, wir sollten unsere nationalen Interessen jeweils so verstehen, dass wir die Interessen anderer mitdenken und daraus Win-Win-Situationen machen, die die Voraussetzung für multilaterales Handeln sind.
Ob Merkel jetzt wirklich der Stargast war, weiß ich nicht. Sie war sicherlich einer der prominenteren Teilnehmer hier. Es gab ja aber auch die Delegation aus China und die war die größte in der Geschichte des World Economic Forum, angeführt von Vizepremier Wang. Der sprach ähnlich wie Merkel sich für den freien Handel und für internationale Zusammenarbeit aus. Und auch er erwähnte den Namen Donald Trump nicht.
Andreas, vielen Dank für deine Eindrücke und gute Heimfahrt. Zu einem anderen Thema. Venezuela verfügt über die größten Erdölreserven der Welt. Seit 1999 wird das Land von Sozialisten regiert, zuerst von dem als charismatisch geltenden Hugo Chavez, seit fast 6 Jahren nun von seinem deutlich unbeliebteren Nachfolger Nicolas Maduro. Jetzt ist ein offener Machtkampf ausgebrochen. Ein junger Mann hat sich selbst zum Interimspräsidenten ernannt und fordert Nicolas Maduro heraus. Juan Guaido heißt der 35-Jährige und war bisher weitestgehend unbekannt. Nun haben die USA, die EU und einige Nachbarländer Venezuelas Guaido als offiziellen Präsidenten anerkannt. Ich habe unseren Korrespondenten Markus Schuler gefragt, wer denn dieser junge Mann ist, der da über Nacht dem Sozialismus im ölreichsten Staat der Welt offen den Krieg erklärt hat.
Ja, Juan Guaido war bis vor kurzem eigentlich nur wenigen bekannt, bis er dann Anfang Januar zum Vorsitzenden der Nationalversammlung gewählt worden ist. Der Mann ist Ingenieur, gerade erst 35 Jahre alt, Familienvater mit einer Tochter und er war vor seiner politischen Karriere mal Studentensprecher. Nun ist er das Oppositionsgesicht der Stunde, weil er nach seiner Wahl Anfang Januar sofort begonnen hat, die Regierung herauszufordern. Nicolas Maduro erkennt er als Präsident nicht an, damit auch alle anderen von Maduro kontrollierten Institutionen und da es folglich ein Machtvakuum gäbe, es ist seiner Meinung nach der Parlamentsvorsitzende, also er, der die Funktion als Interimspräsident übernimmt. Vor allem hat Guaido aber offensichtlich die Qualität, die in der Vergangenheit oft zerstrittene Opposition zusammenzuhalten. zu halten. Und seit Guaido ihr Gesicht ist, hat sich die Basis dieser Opposition auch sichtlich verbreitert. Er spricht auch Menschen aus armen Vierteln an, die in der Vergangenheit eher bei der sozialistischen Regierung waren. Das ist bislang noch keinem Oppositionsführer gelungen und davon gab es in der Vergangenheit ja einige.
Schaut man auf die Wirtschaft Venezuelas, dann wird auch verständlich, dass viele Menschen extrem unzufrieden sind. Wer es sich leisten kann, der flieht mit dem Flugzeug nach Spanien, in die USA oder nach Mexiko. Wer das Geld nicht hat, der macht sich zu Fuß auf den Weg in die Nachbarländer Kolumbien, Brasilien, Ecuador. 3 Millionen Venezolaner haben ihrem Land bereits den Rücken zugekehrt. Ulla Herrmann über den wirtschaftlichen Verfall eines Landes, das eigentlich nicht arm sein müsste.
Venezuela hat die weltgrößten Ölreserven. Das Land könnte unermesslich reich sein. Doch die Menschen hungern, sind bettelarm. Erdöl kann immer weniger gefördert werden, weil die Anlagen veraltet sind. Es fehlt an Nahrungsmitteln, Medikamenten, Seifen, Klopapier. Strom und Wasser sind knapp. Eine Folge von jahrelanger Misswirtschaft, Korruption und Kapitalflucht. Die Wirtschaft Venezuelas zerfällt. Das südamerikanische Land ist hochverschuldet, steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftsleistung hat sich innerhalb von 5 Jahren so gut wie halbiert. Von Tag zu Tag ist das Geld weniger wert, es herrscht eine Hyperinflation. Die jährliche Inflationsrate wird mittlerweile auf 1,7 Millionen % geschätzt. Diese enorme Preissteigerung bricht über ein Land herein, das kaum über eigene Industrie oder Landwirtschaft verfügt. Stattdessen mit entwertetem Geld teure Ware aus dem Ausland einführen muss. Rund 3 Millionen Venezolaner sind mittlerweile vor dem Elend ins Ausland geflohen. Die Krise entwickelt sich zum Problem für die ganze Region.
Ulla Herrmann berichtete. Heute, genau vor 35 Jahren, da begann die Apple-Ära. Am 24. Januar 1984 stellte Steve Jobs den ersten Macintosh vor. Damals eine Revolution in der noch jungen Computerwelt. Erstmals konnte man mit der Maus arbeiten und vieles wurde schlagartig einfacher. Neben Amazon zählt Apple heute zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Dieter Reck über den Beginn eines langen Hypes.
Oft klingt es abgegriffen, wenn man von einem Meilenstein spricht. Für den 24. Januar 1984 dürfte es mit Blick auf die Computerwelt und auch darüber hinaus aber stimmen.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
Präsentiert wird dem Publikum der leibhaftige Macintosh von Apple-Gründer Steve Jobs.
Now I'd like to show you Macintosh in person.
Es folgt eine perfekte Inszenierung. Jobs schlendert über die Bühne, öffnet eine unscheinbare Plastiktasche und holt den ersten Macintosh heraus. Der sieht aus wie ein zu groß geratener Schuhkarton mit einem für heutige Verhältnisse winzigen Schwarz-Weiß-Bildschirm. Und dann stellt sich der Mac selbst vor.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag.
Raus aus der Tasche ist damit auch ein geklautes Produkt. So jedenfalls formuliert es Hendrik Leber von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Akatis.
Steve Jobs hat ja wunderbar Ideen von anderen Leuten abgekupfert.
Viele Ideen, die im Macintosh umgesetzt wurden, stammten vom Technologieunternehmen Xerox. Zum Beispiel die Maus und die grafische Benutzeroberfläche. Diese technischen Innovationen stießen auf Anklang. Der Macintosh war für Hendrik Leber ein rundherum benutzerfreundliches Produkt.
Das Bedeutende bei dem ersten Macintosh war dieses kleine Lachen, wenn man das Gerät hochfuhr. Dass ein Computer einen freudig begrüßt am Morgen, wenn man mit der Arbeit beginnt, das war eigentlich eine der Charakteristika von Apple.
Eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wurde der Macintosh jedoch nicht. Er führte eher ein Nischendasein. Mitverantwortlich dafür dürfte sein hoher Preis gewesen sein. Der jedoch ist ein Markenzeichen von Apple geblieben. Beim iPhone beispielsweise trug er lange zu exorbitanten Umsätzen und Gewinnen bei. Aktuell ist er aber eine Absatzbremse. Unter dem Strich jedoch ist der Apple-Auftritt für Daniel Kröger von der Vermögensverwaltung Erke und Lübberstedt ein Erfolg.
Apple macht es natürlich richtig, es ist ein Luxusprodukt, es wird zu hohen Preisen verkauft. Es ist so, als wenn sie eine hochpreisige Handtasche kaufen, es macht sie glücklich. Und ich glaube, da hat es erstmal nicht mehr so viel damit zu tun, ob das Gerät billiger bzw. technisch nochmal besser ist als ein anderes Gerät. Hier geht es wirklich rein um ein Luxusprodukt.
Und es geht um etwas, mit dem man sich identifizieren kann. Hendrik Leber von Akatis meint, dass diese nicht wirtschaftliche Rechnung beim Elektronikhersteller aus Kalifornien aufgeht.
Apple hat unheimlich viele Sympathiepunkte und auch einen Fanclub. Die Windows-Welt hat keine Fanclubs, das sind Benutzer, aber die Leute, die Apple-Produkte nutzen, Macintosh, iPad, iPhone und so weiter, das sind harte Fans, Hardcore-Fans.
Aber auch die wollen immer mal wieder einen technischen Meilenstein geboten kriegen. Und daran mangelt es nach Einschätzung vieler Experten derzeit bei Apple. Eine Folge: Der Konzern musste seine Position als global wertvollstes Unternehmen mit einem Börsenwert von über einer Billion Dollar wieder räumen. Aktuell notiert Apple bei etwa 750 Milliarden Dollar.
Ein Beitrag von Dieter Reg. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Leon Becker. Ich bin Nicolas Martin. Morgen sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.